Literadio.
Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.
Herzlich willkommen bei Literadio. Wunderschöner Ort, Café Jelinek. Umso mehr freue ich mich, einen Stammgast hier begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Michael Stavaric. Hallo.
Ja, ich freue mich sehr, dass wir im Jelinek sind, weil ich es ja quasi als mein eigenes Wohnzimmer achte mittlerweile.
Wir sitzen hier, um das aktuelle Kinderbuch von dir zu sprechen, Faszination Krake, Wesen einer unbekannten Welt. Ein Buch, das du geschrieben hast und Michelle Ganser hat Illustrationen dazu beigesteuert, erschienen im Leikam Verlag. Gleich zu Beginn, warum magst du Kraken so sehr und wann sind diese Tiere mit all ihrer Faszination in dein Leben getreten?
Also es ist wirklich so, dass ich schon als Kind mich unglaublich für die maritimen Lebenswelten begeisterte. Einerseits über Literatur, sowas wie Jules Verne, 20.000 Meilen unter dem Meer. Und natürlich wahnsinnig gerne Lexika las über generell Tiere, Tierlexika, aber die Meereslebewesen haben es mir immer schon angetan gehabt. Und dementsprechend war, glaube ich, irgendwie so doch ein Wunsch da mal, mich denen widmen zu können. Ich wollte schon länger mal eine Kindergeschichte schreiben, wo irgendwelche Haie, Kraken und so vorkommen. Aber dass es dann jetzt so etwas wird, das hat mich dann selber überrascht. Aber der Wunsch war schon länger da, mich mit der Thematik auseinanderzusetzen. Vielleicht auch deshalb, weil ich als Kind und auch heute noch als Erwachsener die Tiefsee wahnsinnig interessant finde. Das ist für mich im Grunde ein spannenderer Ort als irgendein ferner Planet. Das ist so unbekannt und so viele geheimnisvolle Tiere und Organismen beherbergt und trotzdem relativ nahe für uns ist. Und wir es als Menschheit noch immer quasi nicht geschafft haben, sich diesen Lebensraum zum Glück zu erschließen, das finde ich schon sehr, sehr spannend.
Aber was fasziniert dich jetzt genau am Kraken selber, an diesen Tieren?
Ja, der Krake ist ja vielleicht sogar das intelligenteste Lebewesen im Ozean. Auf alle Fälle zählt es zu den, als Tierklasse, die Cephalopoden, zu den intelligentesten Lebewesen im Meer, neben Walen und Delfinen. Und im Unterschied zu Walen, Delfinen und Co. sind diese Lebewesen ja doch etwas verkannter und unbekannter für uns Menschen. Und dementsprechend, glaube ich, interessant ist es, vor allem auch für Kinder und Jugendliche, sich mit ihnen zu beschäftigen, weil man dann sowas wie ein Alien betrachten kann und das aber trotzdem real hier lebt und das zu Dingen in der Lage ist, die einen nur erstaunen können.
Aber wie ist es jetzt konkret zur Faszination Krake gekommen, in der Form?
Das ist vielleicht sogar dann gar nicht so romantisch, weil die Tanja Reich, die ja bei Leikam das Programm verantwortet und ihr Wunsch und ihre Ideen, dort sozusagen andere und neue Dinge irgendwie auszuprobieren und machen zu können, das ist schon ein wichtiger Impuls oder ein gewichtiger Impuls gewesen, dass es zu diesem Buch kam. Sprich, in Gesprächen mit Tanja Reich, was man denn so machen kann, das ist schon irgendwo auch Pate gestanden. Und zweitens natürlich die Michelle Ganser. Wir haben uns nicht von ungefähr diese Illustratorin ausgesucht, die wir übrigens via Instagram quasi gecastet haben, beziehungsweise Tanja sie dort auch entdeckt hat. Und die Michelle hatte sich schon im Zuge ihrer Diplomarbeit mit Kraken beschäftigt. Also es gab schon Krakenbilder und es gab wissenschaftliches Material dazu, das sie schon so ein bisschen gesammelt hat. Wir haben dann überlegt, was können wir damit machen und kann man überhaupt, wagt sie und welche Art von Buchkonzept können wir entwickeln, dass man das alles so miteinander vereinbar macht. Das war dann meine große Sachleistung in diesem Fall, ein Buch zu schaffen, das einerseits interaktiv ist, das irgendwie ein Wissenschaftssachbuch ist, aber doch auch Geschichten erzählt und das sich in einer Art und Weise mit den Kraken beschäftigt, die ja über eine ganz normale Betrachtung eines spezifischen Tieres hinausgeht, weil ich ja im großen Ganzen über die Kraken spreche. Wenn man über Kraken spricht, dann spricht man auch über Evolution, man spricht über die Entstehung des Lebens, man spricht über die Ozeane und, und. Und dass wir das alles irgendwie in ein Buch gießen und das dann auch noch ästhetisch ansprechend ist, weil es ist ja, glaube ich, wirklich ein sehr bibliophiles Buch geworden, Das war unser Wunsch und dass es dann so geklappt hat, war eben diesen Faktoren geschuldet. Ja.
Du spannst einen recht großen Bogen, was den Text in diesem Buch betrifft. Du fängst eigentlich im Universum an, dann gehen wir in die Ozeane rein zu den Kraken und so ganz nebenbei erzählst du dann noch was über Bionik. Du erklärst, warum ein menschliches Embryo in den ersten Wochen wie eine Garnele aussieht. Wir kriegen Einblicke in die Weltliteratur. Und nicht zuletzt stellst du noch ganz andere bemerkenswerte Meeresbewohner und Bewohnerinnen dar. Wie entsteht dann eigentlich so ein Text? Wie kann man sich das vorstellen?
Ich staune selber immer, wie etwas wirklich entsteht. Man macht sich natürlich einen Plan und nimmt sich ein paar Punkte vor. Manche funktionieren aber auch nicht. Da fängt man dann an, was zu recherchieren und damit zu arbeiten. Und dann sieht man, das führt dann doch zu weit weg. Also es ist einerseits immer so eine große Verantwortung, sich entfernen zu können vom eigentlichen Thema, aber dann doch nicht so weit, dass es irgendwie völlig absurd wird. Ja? Also es ist irgendwie gar nicht so einfach, da seine Balance zu halten. In dem Fall, glaube ich, habe ich tatsächlich zunächst mir mal vorgenommen, den Weltraum mit der Tiefsee zu vergleichen. Das war mein Einstieg und das Buch beginnt ja im Grunde so, dass es mal um diese Lebensräume geht. Und wenn man über die Tiefsee spricht, dass man dann natürlich über sich mit der Frage beschäftigt, wie ist überhaupt das Leben auf der Erde entstanden und so weiter und so fort. Und dass man irgendwann erst dann zu den Kraken gelangt, das war tatsächlich mal so der Versuch, es so zu machen. Was aber während dem Schreiben, was ich gar nicht so vorhatte, relativ schnell dazu kam, waren diese interaktiveren Elemente, dass man sich dann denkt, ja, wir könnten ja auch Wimmelbilder machen oder ich könnte ja Krakenwitze suchen oder ich schreibe so kleine Gedichtchen über Kraken, die ja grundsätzlich gar nicht so reinpassen würden ins Konzept, aber lass es uns mal ausprobieren und lass es uns mal arrangieren und schauen, wie das funktionieren kann. Also es ist dann schon vieles im Schreiben auch einer gewissen Spontanität geschuldet und nicht alles funktioniert im Rahmen dieser Spontanität und das nimmt man dann zum Glück meistens raus. Und das, was überbleibt, ist dann aber tatsächlich während des Schreibens entstanden, auch als Idee und auch als etwas, das eigentlich unplanbar ist.
Aber es ist schon so als Kinder- und Jugendbuch mit dieser Zielgruppe von vornherein im Raum gestanden, weil letztlich muss man ja sagen, es ist ein Buch geworden, das nicht nur für Kinder und Jugendliche ist.
Das ist aber etwas, das ich grundsätzlich bei meinen Kinderbuchtiteln unter Anführungszeichen mache, weil ich mir denke, Kinderbücher sollen und müssen und dürfen auch von Erwachsenen gelesen werden, beziehungsweise man liest sie ja gemeinsam mit seinen Kindern oder im Rahmen der Schule mit anderen Kindern. Es soll schon immer so etwas sein, das nach Möglichkeit alle abholt und allen etwas bietet. Und auch das ist eine Gratwanderung, also einerseits immer eine permanente Überforderung, und zu schauen, dass eben quasi Erwachsene und Jugendliche nicht unterfordert werden, dass es rein nur kindlich aufbereitet ist und nur eben definiert für irgendeinen bestimmten Altersgruppenquerschnitt. Wenn ich mir vornehme, ein Kinderbuch zu machen von 6 bis 10 und das wirklich aber konsequent machen wollen würde, dann könnte ich dieses Buch niemals so schreiben. Ja. Aber wenn ich mir eben vornehme, das im Grunde für jedwedes Alter zu verfassen, dann geht es eben in diese Richtung. Und das finde ich für mich grundsätzlich wichtig bei jedem Kinderbuchtitel, den ich mache. Hier kommt es vielleicht noch mal mehr zum Tragen, weil es ja keine reine Geschichte ist, also kein klassisches Kinderbuch, das einem ein Märchen oder was auch immer erzählt, sondern ein Sachbuch und im Grunde so etwas wie eine Vorlesung für Kinder an der Uni, die ich auch so ähnlich halten würde und die einen ja auch dementsprechend auch gleich anspricht und mit an Bord holt und quasi einem auch Aufgaben sofort aufgibt, dass man Teil dieses Konzeptes wird. Insofern auch immer wieder schwierig, aber andererseits leicht, wenn man sich davon löst, dass man es für eine bestimmte Gruppe zu schaffen gedenkt. Man sollte die Kinderbücher allesamt so schreiben, dass man sie immer für Kinder und Erwachsene und auch für Jugendliche interessant macht.
Man darf sogar reinschneiden ins Buch, das tut mir persönlich im Herzen weh.
Ja, man darf sogar was anmalen und so weiter. Also ich finde aber dadurch, auch wenn es sicherlich eine Art Tabubruch darstellen mag mitunter, dadurch personalisiert man das Buch nochmal in einer Art und Weise und führt ja auch so vielleicht ein bisschen Regeln ad absurdum. Das Buch gehört einem ja dann. Erwachsene, glaube ich, würden es eh nicht machen. Erwachsene oder Ältere würden da nichts ausschneiden, würden da nichts reinschreiben, würden da nichts anmalen und so weiter oder ankreuzen oder was auch immer. Die würden nicht mal ein Eselsohr reinmachen. Aber ich finde, Kinder sollten das dürfen. Es ist ihr Buch und ich garantiere, wenn diese Kinder dann erwachsen sind oder älter sind und wenn sie dieses Buch dann noch haben und zur Hand nehmen, dann ist das allerliebst, sich anzusehen, wie man es personalisiert hat. Und man wird das Buch umso mehr mögen, als wäre es quasi steril und noch eingeschweißt in Plastik, einfach nur eingelagert worden. Ja. Also in dem Sinne, glaube ich, ist das schon etwas Zulässiges, dass man Bücher auch ein bisschen patinieren kann in seiner Art und Weise.
Untypisch für ein Kinderbuch sind die Zeichnungen, finde ich, weil Michelle Ganser hier Illustrationen geschaffen hat, die so filigran sind, so zart und vor allem sie sind nur in Schwarz-Weiß mit ein bisschen Gold maximal gehalten, was ja für ein Kinderbuch eigentlich recht untypisch ist. Da gibt es ja immer dieses Klischee von wegen möglichst viel Farbe, oder?
Ja, das ist auch etwas, das mir immer wieder gesagt worden ist im Kinderbuchbereich. Kinderbücher müssen bunt sein und müssen vieles andere auch noch sein. Wo sich sofort irgendwelche pädagogischen und ideologischen Maßnahmen zeigen oft, wie wer was erachtet. Das wollten wir nicht mal versuchen. Also uns war, glaube ich, wirklich diese Ästhetik wichtig und dass es etwas ist, das, glaube ich, Kinder sofort auch als etwas Künstlerischeres betrachten, als wären da nur irgendwelche bunten Haie oder vielleicht sogar dann noch irgendwie zeichnerisch verniedlicht. Also da gibt es ja viele Möglichkeiten zwischen einer Comic-Version eines Hais oder eines Kraken und dann dem echten Tier. Da gibt es tausende Abstufungen, wie ich das zeichnen kann, dass das vielleicht dann doch nicht dem Originalbild entspricht, aber trotzdem noch erkennbar bleibt. Und wir wollten eigentlich wirklich die Tiere so zeigen, wie sie sind, also 1:1 wie in einem Erwachsenenlexikon oder wie in einer Darstellung von Albrecht Dürer hätte er einen Kraken irgendwie gemacht, dann wäre er sicher so ähnlich, wie es Michelle hier gemacht hat. Und das, glaube ich, ist etwas, das auch eine Zeitlosigkeit mit sich bringt, die dann auch in 100 Jahren jemanden ansprechen kann. Und wenn ich da irgendeinen bunten Smiley-Kraken reinmache, dann ist wahrscheinlich in 100 Jahren, wenn jemand das Buch zur Hand nimmt, würde er sich denken, was ist das irgendwie für eine seltsame Darstellung. Und also ich würde es mir, glaube ich, denken. Und ich glaube, dass diese Art der Illustration dazu beiträgt, dass das Buch auch in 100 Jahren noch als modern und lesenswert gelten kann.
Es wäre schon schön gewesen, wenn man aber den Blauringelkraken mit den blauen Ringen hätte sehen können, oder?
Ja, natürlich könnte man jetzt sagen, mehr Farben wären gut gewesen, aber man muss ja natürlich auch irgendwo eine Kostenkalkulation im Auge behalten. Es ist ja nicht so, dass man alles einfach machen kann, sondern alles, was toll ist, kostet auch Geld und irgendwie geht es ja bei den Verlagen auch vielfach immer darum, dass das Buch ja noch zu einem einigermaßen leistbaren Preis erhältlich ist. Vielleicht auch von meiner Warte her betrachtet könnte ich dieses Buch optisch noch besser machen, aber das kostet dementsprechend viel mehr, dass das Buch wahrscheinlich dann 120 Euro kosten würde, ja, und dementsprechend dann natürlich nicht mehr verkauft werden kann, ja. Also es ist ja immer so eine Kalkulationsfrage, dass man bei allen Büchern, die man macht, muss man natürlich diese vor Augen sich halten.
Ich hatte den Eindruck, dass es ein sehr persönlicher Text ist, den du hier geschrieben hast. Wahrscheinlich auch, um wirklich auf Augenhöhe den Kindern und Jugendlichen zu begegnen. Du erzählst viel über dich und deine Kindheit auch.
Ja, ich habe mir gedacht, dass das eine Möglichkeit ist, tatsächlich die Kinder, die ich so vor Augen hatte, dort abzuholen, wo sie sind. Und ich mich einerseits natürlich auf meine Kindheit beziehen konnte und in meinen Erinnerungen ja diese Faszination für diese Meerestiere gespeichert hatte, schon viele Jahre. Und eben versucht habe, sie in einer Art und Weise anzusprechen, wo ich mir vielleicht damals gewünscht hätte, dass ich so angesprochen werden würde, um mich mit dem Thema zu beschäftigen. Das ist natürlich immer spekulativ, aber es hat sich angeboten, hier quasi mehr als nur ein Autor zu sein, der das Buch schreibt, sondern auch zu einer handelnderen Figur innerhalb dieses Buches zu werden. Und ich glaube, dass das letztendlich eine gute Mischung geworden ist, die sich vielleicht auch dadurch ergeben hat, dass es eben diese direkte Ansprache gibt von: Liebe Leute, hört mir mal zu, ich erzähle euch was über Kraken, und dementsprechend ist man ja schon Teil der Geschichte.
Du schreibst ja nicht nur Kinderbücher, aber ganz viele Kinderbücher. Du schreibst auch Romane, du schreibst Gedichte. Wenn du aber jetzt diese Genre für dich vergleichst, was ist der besondere Reiz für dich, wenn du Kinderbücher schreibst?
Ich glaube, es ist die Illustrationsebene. Also ich arbeite sehr gerne mit Bildern und überhaupt mit Kunstformen, die jetzt nicht nur mit Wort zu tun haben und mit Schrift. Und im Roman ist das schwerer umzusetzen oder in den Erwachsenenbüchern, weil es diese Art von, okay, ich könnte eine Graphic Novel schreiben oder so, aber in der Regel kann ich das dort nicht so integrieren. Und im Kinderbuch geht das, und da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten, im Kindersachbuch eben noch mehr, glaube ich. Und vor allem arbeitet man auch nicht allein, also man ist da sowieso generell eingebundener in ein Team, weil auch dann der Verlag mehr mitspricht und eben eine Illustration da ist. Und bei Erwachsenenbüchern bist du halt immer für dich allein gelassen am Schreibtisch oder irgendwo und hast eigentlich so gesehen wenig Kontakt zu oder auch Optionen, sich mit anderen Leuten und ihrer Art, die Dinge zu sehen, zu beschäftigen. Nämlich in dem Sinne, dass sie mit einem mitarbeiten. Ja. Und das geht hier alles. Und ich glaube, das war für mich am Anfang tatsächlich der große Anreiz, mich damit zu beschäftigen. Mittlerweile würde ich aber die Frage fast schon ein wenig anders beantworten, weil ich überzeugt davon bin, dass diejenigen Kinder, die mit meinen Kinderbüchern in Berührung kommen und wenn es ihnen gefällt, ja dann vielleicht noch ein zweites oder drittes oder überhaupt mehrere Kinderbücher angeschafft bekommen, und dass die dann, wenn sie erwachsener werden, zu den Erwachsenenbüchern greifen. Das wurde mir schon von etlichen Eltern so bestätigt. Und dementsprechend ist das auch so eine Eintrittskarte in mein gesamtes Oeuvre auch als Erwachsener. Und es ist naheliegend, wenn ich als Kind Bücher von jemandem zu Hause habe, den ich mag, und diese Bücher ja auch oft genug zu seiner Art Grundstock einer eigenen Bibliothek werden, weil man die eben nicht wegwirft, sondern weil man die bei sich behält und sie irgendwann zu den ältesten Büchern zählen, die man überhaupt besitzt und hat. Und wenn man dann sieht, dass das ein Autor ist oder eine Autorin, die auch Gedichtbände schreibt und Romane schreibt und was weiß ich was, dann ist es doch ganz logisch, dass ich mir von dem weiter was anschaue. Ob ich es dann mag oder nicht, sei dahingestellt, aber ich schaue es mir an. Ich kaufe es mir vielleicht auch, das eine oder andere. Und dementsprechend ist das natürlich auch eine Möglichkeit, seine Reichweite dann in Erwachsenenliteratur zu vergrößern. Man muss halt über lange Strecken denken. Aber theoretisch glaube ich, dass ich in der Zukunft, im Unterschied zu den Autoren, die keine Kinderbücher geschrieben haben, eine wesentlich größere Bedeutsamkeit haben werde.
Wem glaubst du, traust du dann in Texten wie bei Faszination Krake zum Beispiel mehr zu? Den Erwachsenen, die es lesen, oder den Kindern und Jugendlichen, die es lesen?
Ich glaube schon, dass es die Kinder und Jugendlichen tatsächlich, dass die da mehr eintauchen können und sich mehr damit beschäftigen werden. Allerdings habe ich schon jetzt auch oft gehört, dass es Erwachsene für Erwachsene gekauft haben und dass die Erwachsenen ja generell weniger wissen, auch über diese Tiergruppe oder Tierklasse. Hätte ich ein Buch über Löwen gemacht, dann glaube ich, in der Art und Weise könnte man ja auch machen, dann glaube ich nicht, dass es so faszinierend für Erwachsene wäre. Ja? Aber in der Art und Weise, dass der Krake und die Cephalopoden und die Tiefsee, da weiß ja kaum jemand wirklich viel. Und dementsprechend spannend ist ja auch das Wissen so aufbereitet, serviert zu bekommen. Und dementsprechend glaube ich auch, dass die Erwachsenen sehr schnell sehr viel Neues erfahren, was sie eh nicht wussten, ohne dass sie irgendeine zoologische Abhandlung lesen mussten, die vielleicht im Detail und im Konkreten viel mehr erzählt, aber natürlich wahnsinnig anstrengend auch ist zum Lesen und vielleicht ja nicht so einfach zur Hand genommen werden kann. Und das kann aber dieses Buch schon werden.
Ein Teil der Faszination ist wahrscheinlich, wie du auch im Buch beschreibst, diese Mischung aus Monster und superintelligentem Tier, von dem gerade die Bionik extrem viel lernen konnte.
Ja, die Bionik hat im Grunde von so ungefähr jedem Tier was gelernt. Und wenn man sich genauer anschaut, welche Art von Erfindungen auf Naturbeobachtungen zurückführen, dann kommt man ja nur ins Staunen, wo man sich dann wiederum denken muss, hat der Mensch jemals wirklich irgendwas aus eigener Leistung heraus erfunden, sondern eh alles nur abgekupfert und abgeschaut. Und ich behaupte jetzt mal, das meiste ist abgekupfert und abgeschaut. Und das Monster, der Krake. Der Krake ist halt dazu geeignet, als Monster dargestellt zu werden, was die Literatur und die Filme und die Populärkultur ja schon immer gemacht haben. Dementsprechend ist ja vielleicht das Kraken-Image auch ein schwierigeres gewesen. Schleimig, viele Arme, fremdartig, irgendwie immer so etwas Widerliches damit verbunden. Und wo die Intelligenz ja in keinster Weise berücksichtigt worden wäre. Dass sich das geändert hat, glaube ich, das liegt auch daran, dass der Mensch doch so ein bisschen gelernt hat, über den Tellerrand zu schauen und dass man Intelligenz als etwas sehr Besonderes anerkennt und man im Grunde schon so eine gewisse Faszination für Tiere hat, die im übertragenen Sinne den Menschen ebenbürtig sein könnten in der Art und Weise, wie sie die Welt denkend betrachten können. Und vielleicht ja mit den Fähigkeiten, die sie haben, das wiegt ja vielleicht gewisse Monkey im Vergleich zu unserer Gehirnleistung wieder auf. Also wir können uns nicht super tarnen, wir können keine Körperteile ersetzen, wir können so viele Sachen nicht, die ein Krake locker macht und viel weniger intelligenter ist er auch nicht. Und das alles innerhalb von 3 Jahren, weil länger ist sein Lebenszyklus ja nicht. Das muss man sich alles vor Augen halten, was das für eine Leistung ist.
Ja, ich muss auch gestehen, er schmeckt auch sehr gut und nicht zuletzt nach der Lektüre deines Buches habe ich unglaublich schlechtes Gewissen über jeden Tintenfisch, den ich in meinem Leben gegessen habe.
Ja, das ist nun mal so. Also zum Beispiel jetzt die Kalmare, ich könnte jetzt nicht sagen, dass Kalmare in den Weltmeeren vom Aussterben bedroht sind, es werden eher immer mehr Tintenfische, wenn man so will, weil die großen Prädatoren wie Haie und Thunfische zurückgedrängt werden und diese räuberischen Arten diese Lücken füllen. Also ich habe schon Wissenschaftler gehört, die behauptet haben, dass die Cephalopoden generell irgendwie in den Tiefseen und im Meer die Zukunft sein werden, wenn der Mensch weiter die anderen Arten so weit dezimiert, dass diese nicht mehr ihre Rolle in der Nahrungskette wahrnehmen können. Dann machen das halt irgendwelche Humboldt-Kamare und was weiß ich was. Die Kraken sind ja selber, also die Kalmare sind verbreiteter als die Kraken. Ich sag mal, wer ab und an Kalamari isst, ich würde den nicht schief anschauen. Aber jetzt irgendwie so einen wunderbaren pazifischen Riesenkraken, der zu den intelligentesten innerhalb der Krakenfamilie zählt, also dass man den jetzt essen sollte, das glaube ich, sollte man unterlassen.
Dass das Buch Kinder, Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen begeistert, zeigt sich auch in den Preisen wieder, die es gewonnen hat. Den Kinder- und Jugendbuchpreis Österreichs erhältst du jetzt und es ist auch schon zum Wissenschaftsbuch des Jahres 2022 geworden. Eine unglaubliche Auszeichnung, oder wie fühlt sich das an?
Ja, das freut einen natürlich, weil man weiß, durch diese Preise und durch die Aufmerksamkeit und das eine oder andere, was medial möglich ist, werden wieder andere Leute dieses Buch überhaupt erst sehen und in die Hand nehmen und dementsprechend weitere Kinder und Jugendliche können das überhaupt dann für sich zu Hause besitzen. Und natürlich will man ja möglichst viele Bücher verkaufen, einerseits natürlich, weil man davon lebt, aber andererseits ist man ja immer auf einer Mission mit seinen Büchern und was für eine Mission ist das, wenn man nicht die Reichweite entwickelt? Man will ja was bewirken, man will ja auch eine Art Umdenken und Sensibilisierung bewirken und vieles andere, was eben in dem Buch angesprochen wird, wo ich mir denke, das sind Dinge, die man über das eigene Lesen sich aneignet und dementsprechend vielleicht auch zu einem aus meinen Augen besseren Menschen wird. Und das geht nur über diverseste Kanäle, die einem diese Reichweite verschaffen können. Und dementsprechend sind natürlich Preise etwas Wichtiges.
Die Reime, die du jedem Kapitel voranstellst, sie waren für mich ja nicht wie Einstiege ins Kapitel, sondern ich habe die gelesen und ich musste erst mal stoppen und musste die quasi in meinem Kopf durchdenken und mir die Bilder dazu schaffen und dann erst konnte ich das Kapitel lesen. Bin ich schon so erwachsen?
Naja, ich würde da nicht so lange verweilen bei den Reimen. Das war mehr so eine Art Intro. Man hätte auch irgendeinen verzierten Buchstaben oder irgendein Kapitelchen machen können. Ich fand das dann ganz witzig, weil ich gerne reime und selten Gelegenheit habe, das zu machen. Also auch in den anderen Kinderbüchern, die ich mache, reime ich ganz selten. Es gibt das eine oder andere, aber das ist wirklich eher eine Ausnahme. Und ich dachte, das ist so ein bisschen Nonsens mit dem Kraken. Ich probiere es mal aus. Und zum Glück fand es Tanja eben auch ganz interessant und witzig. Und dementsprechend haben wir ein paar ausgewählt, die wir einigermaßen für gelungen erachtet haben. Aber sie sind jetzt nicht, glaube ich, dazu angetan, dass man ewig über sie nachdenken sollte. Zum Glück sieht er sie da anders und dementsprechend... Vielleicht gibt es auch Leserinnen und Leser, die nur diese Gedichte lesen und alles andere überblättern und sich denken, es war trotzdem schön, ein bisschen Bilder geschaut, ein paar Gedichte gelesen. Es bietet einem dann insofern die Möglichkeit, sich seine eigene Art von Lesart einzueignen. Es gibt ja auch so Passagen in Faszination Krake, die so Exkurse darstellen, die auch dementsprechend als Exkurs schon gekennzeichnet sind, die man ja auch überblättern kann oder nur diese lesen und man liest gar nicht irgendwie den Lauftext, der auf etwas hin aufbaut oder man muss es auch nicht von Anfang bis zum Ende lesen, sondern kann auch beliebig irgendwo aufschlagen und zu lesen beginnen. Auch das ist, glaube ich, total möglich und zulässig und dementsprechend, wenn es so konzipiert ist, dass es eben verschiedene Ebenen gibt, die man sich anschauen kann, dann kann man sich eine rauspicken, die einen interessiert.
Du verabschiedest dich am Ende des Textes im Buch mit dem Ausblick, dass du schon darüber nachdenkst, ein weiteres Tier auf die Art und Weise an uns heranzuführen. Bist du schon weiter mit deiner Entscheidung, welches Tier das sein könnte?
Ja, das Buch ist im Grunde fertig mittlerweile. Und Michelle zeichnet bereits daran, also wir werden uns mit den Quallen und Medusen auseinandersetzen. Also wir bleiben im Meer. Wir versuchen es natürlich ein bisschen anders zu machen, aber die Strukturen so weiter beizubehalten, weil es dadurch einen reinen Charakter bekommt. Und ich würde gerne daraus tatsächlich eine Reihe machen. Sprich, es wird nicht nur bei den Kraken und Quallen bleiben, sondern... Wir werden uns hoffentlich, wenn es so weiter funktioniert, man weiß ja nie, was kommt, aber wir wollen uns noch mit dem einen oder anderen Meerestier beschäftigen und vielleicht dann auch irgendwann Landtiere und daraus im Idealfall eine Reihe machen, wie es sie vielleicht bei Mattes und Seitz gibt, diese Tierreihe in dieser Art und Weise, aber dann eben für Kinder und Erwachsene und eben dann doch, glaube ich, nochmal ein bisschen spezieller gestaltet, als es Mattes und Seitz macht, auch in einem anderen Format natürlich. Also das ist hoffentlich die Zukunft und da bin ich gespannt, was alles noch möglich sein wird. Ich werde mich auf jeden Fall dafür einsetzen, dass es hier auch weitergehen kann.
Ja, dann bin auch ich gespannt und ich freue mich, denn ich muss gestehen, es gibt nicht so viele Kinderbücher, die mein Sohn und ich gleichermaßen gut fanden. Also die Überschneidungen waren sehr gering. Faszination Krake, Wesen einer unbekannten Welt. Der Text von Michael Stavaric, die Illustrationen von Michelle Ganser. Erschienen ist das Buch im Leikam Verlag. Herzlichen Dank, Michael, für das Gespräch und für die Zeit, die du uns gewidmet hast. Und ich freue mich tatsächlich auf das nächste Tier, auch auf dich.
Vielen Dank. Also ich hoffe, die Quallen werden euch nach wie vor auch begeistern. Auf jeden Fall gibt es wirklich sehr viele interessante Aspekte bei diesen Tieren, die der Krake nicht hat. Ja, also ich hoffe, es wird eben auch ein spannendes Buch werden. Danke dir für das Gespräch.
Literadio. Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.